Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 101. Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor wir einsteigen, ganz kurz etwas Eigenwerbung. Wer nicht nur hören will, was in der Welt der additiven Fertigung los ist, sondern auch lesen, dem empfehle ich den Newsletter zur Druckwelle. Darin finden Sie alle 14 Tage kuratierte und teils kommentierte Nachrichten zu unser aller Lieblingstechnologie. Was das kostet? Nix. Den Anmeldelink finden Sie in den Shownotes und hier ganz kurz und schnell zum Mitschreiben www.vdi-nachrichten.com/Druckwelle. So, nun zum Thema von heute. Es wird mal wieder richtig techy und es wird ziemlich speziell. Wir drucken nämlich Keramik. Aber wir drucken nicht irgendeine Keramik, sondern transparente Keramik. Klingt komisch, ist aber so. Wie man das vermeintlich unmögliche Kunststück hinkriegt und wozu das dann gut ist, kann uns niemand besser erklären als meine heutige Gesprächspartnerin. Sie ist uns zugeschaltet aus der Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung, kurz BAM, in Berlin. Ich freue mich sehr, begrüßen zu dürfen die promovierte Ingenieurin Johanna Sänger. Hallo Frau Dr. Sänger, bitte stellen Sie sich zunächst selbst kurz vor.
Hallo, schönen guten Morgen, Herr Asche. Vielen Dank für die Einladung. Und ja, meinen Namen haben Sie schon korrekt genannt. Ich bin Johanna Sänger. Ich bin promovierte Ingenieurin, habe Chemie studiert, erst in Göttingen, dann in Leipzig. Und über ein paar wirre Wege bin ich dann tatsächlich 2019 an der BAM gelandet, durfte dort meine Doktorarbeit fertigstellen mit dem Thema 2PP von Keramik, worüber wir uns ja jetzt noch unterhalten werden.
Prima. Dann legen wir einfach los. Ich hatte es in der Einleitung erwähnt. Sie stellen transparente Keramikbauteile her. Ganz offen, als ich es zum ersten Mal gelesen habe, war ich erstaunt und habe mich dann gefragt, wozu? Was soll das?
Transparente Keramiken oder technische Keramiken an sich sind spannende Werkstoffe. Sie haben Eigenschaften, die andere Materialien nicht haben. Also Keramiken selber zum Beispiel sind temperaturstabil, sie sind biokompatibel oder auch, wie gesagt, transparent oder haben spezielle optische Eigenschaften. In dem Fall tatsächlich sogar besonders hohe Brechungsindizes, besonders Zirkonoxid oder Titanoxid. Und diese Materialien sind einfach extrem spannend für optische und auch medizinische, aber auch technische Anwendungen, zum Beispiel Hochtemperaturanwendungen oder abrasive Anwendungen. Dafür sind Keramiken besonders gut geeignet.
Genau, das sind die klassischen Einsatzgebiete der Keramik. Ihre Keramik ist aber, wenn ich es richtig verstanden habe, transparent. Frage ist, in welchen Einsatzgebieten ist diese Transparenz wichtig? Wann brauche ich Keramik, die ja aussieht wie Glas?
Zum Beispiel bei den optischen Anwendungen, wenn wir dabei bleiben wollen, geht es zum Beispiel um Laseranwendung, also oder Faserenden, die durch keramische Spitzen zum Beispiel dann diese hohen Laserleistungen aushalten können, aber gleichzeitig optische Effekte erzeugen. Oder anders, es gibt Wellenleiter, da wird durch Totalreflexion ein Strahl entlang einer gekrümmten Oberfläche zum Beispiel geleitet. Und dieser Effekt lässt sich besonders gut dann darstellen, wenn die Materialien, die verwendet werden, einen hohen Brechungsindex haben. Weil der Brechungsindex ist ja quasi das Maß dafür, wie doll ein Licht weggebrochen wird. Und genau an diesen Stellen, da sind transparente Keramiken und vor allem auch kleine transparente Keramiken besonders spannend.
Hoher Brechungsindex, spannendes Schlagwort. Was genau heißt das? Sie sagen, dass viel Licht wegbricht, wenn ich damit jetzt, ich bin Laie, sorry, wenn ich durch so einen Lichtleiter dann Licht schicke und das bricht weg, dann ist es für mich kein klassischer Lichtleiter. Können Sie das nochmal erklären? Was bedeutet hoher Brechungsindex?
Genau, ein hoher Brechungsindex, der Grad der Streuung, also wie ein einfallender Strahl an einer Oberfläche, also in welchem Winkel er dann weitergeht, hängt vom Unterschied des Brechungsindex ab. Also man hat ein Medium mit hohem Brechungsindex und eins mit niedrigem Brechungsindex und der Strahl wird dann quasi zum Lot hin weggebrochen. Und wenn man diesen Brechungsindexunterschied besonders hoch wählt, kann der Strahl quasi gar nicht aus dem einen Medium heraus.
Ah, okay.
Weil er quasi der Winkel dann zu flach wird. Und das ist die Totalreflexion. die da mit verwendet wird. Das ist quasi das Grundprinzip von Glasfaserleitern.
Heißt zusammengefasst, je höher der Brechungsindex, desto besser leitet das Material das Licht.
Genau.
Gut, und damit wird es jetzt etwas komplexer. Wir kommen zum Herstellungsprozess. Wie sich Keramikteile additiv aufbauen lassen, das haben wir, liebe Hörerinnen und Hörer, schon in Folge 7 erfahren. Der Gründer vom Marktführer Litos, Dr. Johannes Homer, Grüße gehen raus nach Wien, hat darin den Prozess ausführlich geschildert. Ich versuche es in aller Kürze darzulegen. Ein Schlicker, gefüllt mit Keramikpartikeln, wird in eine durchsichtige Wanne gefüllt. Eine Bauplattform taucht von oben in das Bad ein. Von unten wird der Schlicker selektiv per Lichtstrahl ausgehärtet. Dann wird die Plattform etwas angehoben. Der Prozess beginnt von vorne. Schicht für Schicht entsteht ein Grünling. Dieser Grünling wird abschließend im Ofen entbindert und gesintert. Fertig ist das Bauteil. Frage an Sie, läuft das bei Ihnen im Prinzip genauso?
Exakt, im Prinzip genauso. Also chemisch gesehen, wir haben keramische Partikel in einer Suspension und sie werden durch Licht ausgehärtet. Der Unterschied darin besteht, dass das einfallende Licht ein anderes ist, was ich verwende, und dass meine Partikel kleiner sind.
Erklären Sie, was für ein Licht nutzen Sie und wie klein sind die Partikel?
Genau, also in der 2PP, in der 2-Photon-Polymerisation, benutzt man einen gepulsten Laserstrahl im Infrarotbereich. Mit diesem kann man sehr punktuell genau das Resin, worin die Nanopartikel mitschwimmen, die nehmen nicht an der Reaktion teil, sie schwimmen nur mit, sie werden punktuell mit einem 2PP-Laser, einem gepulsten Laser ausgehärtet. Und die Grundlage dieser Technik, das ist die 2-Photon-Absorption, bereits postuliert in den 30er Jahren und aber erst sehr viel später durch Laser überhaupt bewiesen. Und der Trick an der Stelle ist, dass im Normalfall, wenn ein Photon einen Photoinitiator trifft oder ein Resin, dann wird ein Photon wird absorbiert und die chemische Reaktion startet. Mhm. Und in der Natur ist es so, dass ja eigentlich 2 Photonen nicht gleichzeitig absorbiert werden können, weil wo ein Körper ist, kann kein zweiter sein, das wissen wir. Allerdings mit einer sehr, 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 sehr geringen Wahrscheinlichkeit passiert das doch. Und was der Laser macht, ist eigentlich nur diese Wahrscheinlichkeit mit einem technischen Trick zu erhöhen, mit einer quasi Überdosis an Photonen an einem bestimmten Ort. Das wird einmal durch den Laser selber, der ja eine hohe Stärke hat, dann durch die Fokussierung des Objektives gewährleistet. Und quasi mit dem Laser kann man die Photonendichte quasi steuern. Und dadurch, aber auch dadurch mit der Fokussierung, erhalten wir das Prinzip, dass die Photonendichte nur im Fokuspunkt vom Objektiv hoch genug ist, für diesen unwahrscheinlichen Fall, dass 2 Photonen gleichzeitig absorbiert werden. Davor und dahinter nicht. Und dadurch erhält man diese wunderschöne hohe Auflösung von der 2PP.
Klasse, das war eine tolle Erklärung von 2PP. Sie können das nicht wissen, es gibt hier auf der Druckwelle so einen inoffiziellen Wettbewerb, wer diese Technologie am besten erklärt. Vielen Dank für Ihren Wettbewerbsbeitrag. Lassen Sie uns nochmal auf die Partikel schauen, die Nanopartikel. Wie groß sind die denn und mit welchem Fokus arbeiten Sie?
Also es gibt da in der Physik eine Daumenregel, dass die Streuung an Partikeln, die ist wellenlängenabhängig und partikelgrößenabhängig. Und für die 2PP, damit diese hohe Photondichte dahin kommt, wo ich sie haben möchte, brauche ich transparente Medien. Und normale keramische Partikel sind zu groß, Licht wird gestreut und dann ist die Dichte weg. Und es gibt quasi diese Regel, dass man ungefähr ein Zehntel kleiner, also ein Zehntel und kleiner der Wellenlänge sein muss. Bei dem Verfahren 2PP arbeitet man meistens mit 800 Nanometer Lasern. Das heißt, wir brauchen Partikel, die sind 80 Nanometer und kleiner. Und in meinem Fall verwende ich Zirkonoxid-Nanopartikel mit 5 Nanometern Größe. Wow. Und die erhalte ich von einem Industriepartner.
Erstaunlich. 5 Nanometer große Partikel.
Genau.
Die kann man im großen Maßstab kaufen. Ich glaube, bei eBay gibt es die nicht, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Sie müssen wissen, wen Sie da fragen. Aber tatsächlich haben wir in Deutschland da 2 Firmen, die das im Tonnenmaßstab jährlich herstellen können.
Okay. Und diese Partikel sind nur deshalb durchsichtig, weil sie so klein sind. Ist das richtig?
Exakt.
Und warum ist diese Durchsichtigkeit wichtig, diese Transparenz?
Die Transparenz ist wichtig, damit wir beim Druckprozess die Photonendichte nicht verlieren auf dem Weg zu dem Punkt, wo ich sie gerne hätte.
Okay. Entschuldigung, ich wollte Sie nicht unterbrechen.
Genau, wären die Partikel größer, würden sie vorher schon das Licht wegstreuen und wir würden gar nicht diese hohe Photonendichte erreichen.
Perfekt. Das Matrixmaterial, also das Material, worin diese kleinen Nanopartikel schwimmen, woraus besteht das?
Das können tatsächlich gängige Photopolymere sein. Also es gibt kommerzielle, man kann auch selber welche synthetisieren, aber da ist die Palette relativ groß, gibt da eine große Auswahl. Zum Beispiel, um jetzt mal ein Wort zu nennen, was kompliziert klingt, zum Beispiel Polyethylenglykol, Diacrylat, das sind so gängige Materialien.
Und dieses Material ist von Natur aus transparent?
Ja, exakt.
Okay, ich kenne den Schlicker von Litos. Ich habe es mir angeguckt in Wien. Der ist weiß. Der ist demnach nur weiß, weil die Keramikpartikel größer sind als ihre, richtig?
Exakt.
Wie groß ist denn Ihr Füllgrad? Wie viel Prozent Partikel sind im Material?
Aktuell arbeite ich mit ungefähr 70 bis 80 Gewichtsprozent. Also von den Nanopartikeln, das sind in der Regel ja um die 30 Volumenprozent ungefähr.
Was sind denn die kleinsten Strukturen? Also Sie arbeiten mit einem sehr kleinen Laserfokus, Sie haben winzig kleine Partikel. Das zielt so ein bisschen darauf ab, dass Sie kleine Bauteile herstellen wollen. Die Frage ist, wie klein sind denn die kleinsten Strukturen, die Sie herstellen können aus dem spröden Keramikmaterial?
Das das hängt ein bisschen davon ab, wie gut man seinen Laser eingestellt hat. Aber aktuell spreche ich immer ganz gerne von 500 Nanometern, was also eine positive Auflösung. Also ich kann quasi einen Strich, der ist 500 Nanometer breit oder ein bisschen kleiner auch drucken.
Können Sie das irgendwie veranschaulichen? 500 Nanometer, das ist ja so ein bisschen mehr als gar nichts.
Es ist quasi nichts. Also wenn man es mal vergleicht, also einen Millimeter kann man mit einem bloßen Auge gerade so sehen. Das ist ja ungefähr so ein I-Punkt. Ja. Das ist ein Millimeter. Ja, und davon 1000 weniger, also ein Tausendstel und davon nochmal die Hälfte. Also es ist fast nicht vorstellbar.
Sehr schön erklärt, gut. Wir sind also im Zwergenreich unterwegs. Nichtsdestotrotz die Frage, wie groß können denn Ihre Bauteile theoretisch und praktisch werden?
Das ist immer die am liebsten gestellte Frage und auf die ich immer gerne antworte mit, das hängt davon ab, was der Drucker kann. Theoretisch kann mein Drucker hier an der BAM mehrere Zentimeter groß drucken. Das würde aber dazu führen, dass mein Computer abstürzen würde, weil es einfach zu viele Daten wären auf einmal, die verdruckt werden müssten. Aber ich kann Ihnen ungefähr eine Dimension geben. Zum Beispiel aktuell versuche ich immer Sachen zu drucken, die ungefähr einmal ein Millimeter groß sind. Das ist etwas, was realisierbar ist in einem gewissen Zeitraum.
Gutes Stichwort, Zeitraum, Dimension 1 Millimeter mal 1 Millimeter mal 1 Millimeter, also ein Kubikmillimeter. Wie lange brauchen Sie, um ein Kubikmillimeter zu materialisieren?
Ungefähr ein Wochenende. Oh. Aber ich möchte an der Stelle angeben, dass der Drucker hier an der BAM ist tatsächlich ein Forschungsdrucker und die Aufbauraten sind dementsprechend nicht dafür, also wir haben ihn nicht dafür optimiert, speziell super schnell zu sein. Aber es gibt mittlerweile, das Rad der Zeit hat sich ja schon weiter gedreht, es gibt mittlerweile Kollegen, die mit der 2PP-Technik auch viel, viel schneller drucken können. Also gibt es quasi Konkurrenzhersteller von Druckern, zum Beispiel die Kollegen von Abnano oder auch von Vital 3D aus Litauen. Die haben Drucker gebaut, die tatsächlich mittlerweile auch schneller sind. Muss man wieder dann ein kleines bisschen Abstrich bei der Präzision machen. Aber genau, das kommt halt im Ende drauf an, was man haben möchte. Möchte man die extrem hohe Präzision oder dann doch lieber etwas im Millimeterbereich?
Ein Kubikmillimeter dauert bei Ihnen ein Wochenende. Bei anderen geht es ein bisschen schneller, die darauf eingerichtet sind. Wir können also nicht von Massenproduktion reden, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Deshalb nochmal die Frage, welche Einsatzgebiete schweben Ihnen vor?
Genau deswegen bin ich tatsächlich am allerliebsten bei den optischen Technologien. Aber ich habe das Glück, jetzt aktuell ein 5-Jahres-Projekt bedienen zu können. Und mein Ziel ist es gar nicht, primär mit der 2PP riesengroße Bauteile aufzubauen, sondern die Technik so zu nutzen, wie sie ist, und sie mit anderen zu kombinieren, um das möglichst Beste herauszubekommen. Und tatsächlich, wenn es an irgendwelche, wenn es in alle möglichen technischen oder auch optischen Anwendungen geht, unter Millimeter wird es schwer. Deswegen, der Millimeter muss auf jeden Fall fallen in der normalen Zeit. Aber das hängt wirklich, wie gesagt, sehr davon ab, wo die Reise hingehen soll.
Aber nochmal, was soll ich mit einem Kubikmillimeter transparenter Keramik?
Zum Beispiel, wenn man jetzt nicht einen Kubikmillimeter nimmt, aber zum Beispiel 16 Kubikmillimeter, dann hätte man schon, als zum Beispiel ein Bauteil, was 16 Millimeter lang ist und 1 Millimeter mal 1 Millimeter Grundfläche hat, dann hätte man schon einen Dentalstift.
Prima. Das zur Herstellung dieser winzig kleinen Keramikbauteile mittels 2PP. Gelesen habe ich, dass Sie auch an alternativen Herstellungsverfahren bzw. Techniken arbeiten. Mögen Sie da ein bisschen was zu sagen?
Ja, genau, das habe ich ja im Prinzip schon angedeutet. Die 2PP hat eine tolle Auflösung, aber diese in eine sinnvolle technische Einsatzfähigkeit zu überführen, bedarf einfach auch etwas Kreativität. Und mein Ansatz dahingehend ist es, den Prozess quasi mit anderen Techniken zu kombinieren und zum Beispiel so ein Hybrid-Bauteil aufzubauen, wo man den zum Beispiel die Basis mit DLP oder mit dem Verfahren von Litos baut, zum Beispiel, was weiß ich, dann hat man auch einen Zentimeter-Bauteil und die Feinstruktur, die man an einer bestimmten Oberfläche oder einem Kanal haben möchte, diese dann mit der 2PP quasi nachzurüsten. Und das funktioniert tatsächlich ganz gut, wenn man für beide Drucktechniken auch dasselbe Material verwendet, also die Nanopartikel. Genau, die Transparenz ist ja auch gut für andere lichtbasierte 3D-Druckverfahren. Und zum Beispiel eine andere Technik ist noch Xolographie. Das ist ein AM-Verfahren hier auch aus Berlin, wobei noch größere Volumen durchstrahlt werden, ohne Schichtaufbau. Und das ist tatsächlich für keramische Anwendungen sehr interessant. Beim Litos-Druck haben Sie es ja schon erwähnt, es werden Schicht für Schicht werden die Bauteile aufgebaut. Die Schichten allerdings sind auch problematisch, besonders für mechanische Eigenschaften von Keramiken. Und wir erhoffen uns auch durch die Xolographie zum Beispiel, dadurch, dass es ein Verfahren ist, was keinen Schichtaufbau hat, sondern wirklich im Volumen stattfindet, aber in der Größenordnung von, ja, ein Zentimeter mal ein Zentimeter, dass man da den Schichtaufbau quasi spart und schönere Oberflächen kreieren kann.
Kurzer Hinweis an die Hörerschaft, die Xolographie, ich finde sie nach wie vor absolut faszinierend. Wer mehr dazu wissen will, ich habe sie beschrieben in Folge 12 und wie gesagt, das Litos-Verfahren wird in Folge 7 erklärt. So, das, was Sie machen, ist aber aktuell noch Forschungsstadium. Wie weit sind denn die Forschungen?
Ja, im Prinzip genau da, wo wir uns gerade unterhalten haben. Also ich habe zu Xolographie und auch zum Hybridprozess mit LCM bereits Publikationen veröffentlicht, habe quasi bewiesen, dass es also ein Proof of Concept erbracht, dass es funktioniert, dass ich das Material daran anpassen kann. Also das ist vielleicht auch nochmal im Rande. Meine Expertise ist die Materialentwicklung für die additive Fertigung. Ich bin kein Techniker, ich kann die Drucker nicht bauen, aber ich kann sie benutzen und ich weiß, was die Anforderungen an ein Material sind. Und das versuche ich umzusetzen. Und mein Ziel ist es tatsächlich, in den nächsten 5 Jahren mit ein paar Industriepartnern spezielle Anwendungen zu adressieren und dahin zielgerichtet zu forschen. Das können die Wellenleiter sein, das kann aber auch der Zahnstift sein und diesen ganzen Prozess quasi in eine Anwendung zu überführen.
Okay, Sie haben gerade das Kürzel LCM benutzt. Mögen Sie es kurz erklären, was das ist?
LCM ist das Lithography-Based Ceramic Manufacturing entwickelt von Litos.
Okay, perfekt. Wie gesagt, Sie sind in der Forschung aktiv. Mögen Sie kurz schildern, wer ist an dieser Forschung beteiligt und wer bezahlt die Musik?
Mein aktuelles Projekt wird bezahlt vom BMBF, unserem Bundesministerium für Bildung und Forschung. Ich habe da eine Nachwuchsforschergruppe eingeworben. Ich bekomme die nächsten 5 Jahre 1,9 Millionen. Nicht für mich und nicht für meinen Porsche, aber für meine Forschung. Ich kann Doktoranden einstellen und Postdocs. Da freue ich mich sehr drauf. Und die BAM ist als Host-Einrichtung quasi dabei, unterstützt mich mit der Ausstattung, mit den Laboren, mit der IT. Und beteiligt sind tatsächlich ein paar Unternehmen, unter anderem auch Litos hat ein LOI zu meinem Projekt beigesteuert. Dann ist mein Nanopartikelhersteller an Bord und auch tatsächlich zwei potenzielle Anwender. Und das sind Schott und Swatch.
Sehr interessantes Thema, interessante Forschungsarbeit. Ich werde das weiter verfolgen. Frau Dr. Sänger, damit sind wir schon bei der Abschlussfrage. Die geht immer so ein bisschen in die persönliche Richtung. Deshalb nutzen Sie auch privat einen 3D-Drucker? Wenn ja, wofür?
Privat, ja, natürlich gerne für Dekoartikel und Geschenke. Das ist immer, macht sehr viel Freude.
Was für einen Drucker haben Sie da? Mögen Sie es verraten?
Einen normalen Filamentdrucker, so ein Kunststoff. Filamentdrucker.
Okay, Hersteller?
Rusa. Okay. Oder eigentlich Producer, ja. Ja.
Kennen die HörerInnen, glaube ich, alle ziemlich gut. Noch eine kleine letzte Abschlussfrage. Welches AM-Bauteil hat Sie bisher am meisten beeindruckt in Ihrer Karriere, aber auch abseits der Keramik?
Ja, tatsächlich eins meiner Lieblingsgeometrien, würde ich sagen, ist die Schwarz-P-Zelle. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Das ist so eine Minimalfläche von einem Herrn Schwarz, einem Mathematiker, mal entwickelt. Diese Struktur, das ist so ähnlich wie ein Gyroid. Man hat nur runde, also es ist ein Gitter, aber alles ist rund. Und das Faszinierende an dieser Struktur ist dadurch, also imitiert so ein bisschen die Natur, weil in der Natur haben wir nirgendwo einen Winkel, keinen rechten Winkel, keinen stumpfen Winkel, gar nichts. Und diese Struktur hat auch nur runde Flächen und hat dadurch eine extrem hohe, gute mechanische Belastbarkeit, wie ein U-Boot. Man kann draufdrücken und es bleibt einfach dort. Und diese Struktur fasziniert mich einfach, weil sie mir immer wieder zeigt, dass bei allem, was wir uns hier eckig und kantig hinstellen, nichts davon ist natürlich und wir müssen wieder so ein bisschen mehr dahin gehen, einfach zu glauben, die Natur hat viele tolle Sachen entwickelt und das aus Gründen.
Ich stelle diese Frage regelmäßig meinen GesprächspartnerInnen. Das war eine faszinierende Antwort. Von dem Produkt, von dem Bauteil habe ich tatsächlich noch nie gehört. Frau Dr. Sänger, das hat Spaß gemacht. Herzlichen Dank für das sehr informative, unterhaltsame Gespräch. Vielen Dank.
Ich danke auch für die Einladung und wünsche einen wunderschönen Tag.
So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war sie schon, die Folge 101. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigy, auf Spotify, auf iTunes, auf Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse sasche@vdi-nachrichten.com. Sollten Sie auch an Technikthemen abseits des 3D-Drucks interessiert sein, empfehle ich Ihnen die VDI Nachrichten Plus. Dort finden Sie tagesaktuelle Artikel, weiterführende Hintergrundbeiträge, Ratgeber, exklusive Gewinnspiele und multimedial aufbereitete Inhalte aus der spannenden Welt der Technik. Heute habe ich noch ein kleines, weiteres tolles Angebot für Sie. Wie wäre es mit einer kostenlosen E-Paper-Ausgabe der Fachzeitschrift Konstruktion? Sie erscheint ebenfalls in den VDI-Verlagen und widmet sich regelmäßig auch der additiven Fertigung. Interesse? Dann schauen Sie doch einfach mal in die Shownotes. Das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen, auf Wiederhören, munter bleiben und tschüss.